Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Major Tom war der Hit, mit dem der Mann, der mir gegenüber sitzt, ganz groß rauskam. Peter Schilling, ganz herzlich willkommen, Leute.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Herr Schilling, wie ist das für Sie, wenn Sie heute diesen Hit hören? Sind Sie inzwischen genervt, weil Sie denken, ich habe inzwischen doch noch ganz andere Sachen gemacht? Oder sind Sie nach wie vor für den Song dankbar?
Ich muss dankbar sein, weil ich habe ihn geschrieben, interpretiert, produziert, getextet. Also es ist komplett mein Werk. Und insoweit habe ich damit überhaupt kein Problem. Hätte ein anderer für mich den Song geschrieben, gebe ich zu, hätte ich vielleicht eher ein Problem.
Was ist für Sie die schönste Erinnerung, die Sie mit diesem Song verbinden?
Da gibt es sehr viele schöne Erinnerungen. Das war, sag mal, dieses Unverbrauchte, dieses fast Jungfräuliche, wie man zum Erfolg kommt, sich an den Erfolg zu gewöhnen, dieses völlig neue Leben, das da auf mich zukam. Das war schon sehr aufregend, muss ich sagen. So ein insgesamt interessantes Lebensgefühl.
Wie lange haben Sie an dem Song gearbeitet damals?
Dieser Song ging sehr schnell. Es waren eine Woche. Also ich habe den geschrieben auf einer Kreuzfahrt. Ich war da in Ägypten damals so mit der Gitarre, habe ich ein bisschen Country-Songs gespielt, musste ja damals auch schon vor dem Hit schon irgendwie überleben und habe dann das Intro gemacht. Da war ich mit meinem Gitarristen, ich hatte keine Freundin, da habe ich gesagt zu meinem damaligen Gitarristen, Mensch, magst du mitkommen und so. Und dann haben wir unterwegs schon ein bisschen in der Nummer rum oder ich habe da rumkomponiert, habe gesagt, spielen wir das. Du, wenn wir zu Hause sind, machen wir das. Und dann haben wir das gemacht und was rausgekommen ist, kennt man.
Wir sprechen später noch intensiver darüber, auch über die neuen Dinge, die Sie gemacht haben, über Ihr neues Album. Mhm. Sie sind aber auch ein Mensch, der sich in den letzten Jahren ganz notgedrungen ganz viel damit beschäftigt hat, was will ich im Leben und was will ich auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Und da wir Sie auch als Mensch Peter Schilling in Leute ein bisschen näher kennenlernen wollen, habe ich jetzt mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und bitte Sie, die zu ergänzen, okay?
Okay.
Musik bedeutet mir
fast alles.
Auf der Höhe meines Erfolges
war ich am unglücklichsten.
Warum?
Erfolg haben ist eins, von Erfolg träumen was anderes. Wenn Sie träumen, dann sind Sie in einer Luftblase. Wenn Sie Erfolg haben, kommt die ganze Wucht der Verantwortung auf Sie zu.
Der Wendepunkt in meinem Leben.
Ich würde nicht von Wendepunkten sprechen, sondern von Kurskorrekturen. Und da gab es so 3, 4.
Nämlich?
Als ich 79 mich entschlossen habe, mich selbstständig zu machen, das war ein Kurskorrektur. Kurskorrektur war mein Burnout, also 89, da musste ich was tun. Und die dritte endgültige Kurskorrektur auf den Kurs von heute erfolgte nach dem Tod meiner Großmutter 1999.
Glaube ist für mich
ein fundamental wichtiges Element in meinem Leben.
Mein größter Fehler war?
Es gibt keinen größten Fehler, weil alles, was ich getan habe, zu meinem Leben gehört, zu meinen Strukturen gehört, zu meiner Handlungsweise gehört. Und insoweit habe ich nichts zu bereuen.
Ich bin stolz auf.
Wenn ich jetzt sage, auf mich, klingt das ein bisschen verwegen.
Ist völlig aber, in Ordnung.
Aber ich muss schon sagen, ich bin also stolz auf mein Umfeld, das ich heute habe. Das habe ich mir erarbeitet. Das ist nicht mir zugeflogen, sondern das sind eine auserwählte Schnittmenge von Menschen, ganz wenige. Und auf die bin ich stolz und dass ich die habe, ist gut. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das zugelassen habe.
Wenn ich einen freien Tag habe,
dann hoffe ich, dass Fußball läuft. Oder ich koche oder ich schwimme.
Geld bedeutet mir
viel. Ich finde Geld gut. Ich habe gerne Geld. Kein Geld macht keinen Spaß. Ich sage, Geld macht glücklich.
Heute ist mir am wichtigsten.
Viel zu lernen. Ich habe einen unglaublichen Wissensdurst seit ungefähr 1, 2 Jahren. Ich verschlinge alte griechische Philosophen, ich verschlinge Quantenmechanik, alles, was ich in die Finger kriege, was mich ein Stück weiterbildet, das ist für mich, ich bin nicht weise, aber ich möchte wissend sein.
Wenn ich eine Lebensweisheit weitergeben könnte, dann wäre das die folgende.
Ich zitiere Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schilling, das war gerade der Titelsong Ihres neuen Albums DNA. Und dieser Name steht nicht nur für das neue Album, sondern tatsächlich für Desoxyribonukleinsäure, sprich die genetischen Bausteine des Lebens, die jeder in uns trägt und die ihn zu dem machen, was er ist. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Thema ins Zentrum Ihres neuen Albums zu rücken?
Ich bin grundsätzlich interessiert an Naturwissenschaften. Das ist, wobei ich kein Studierter, sondern Interessierter bin. Also ich würde mich niemals in den Sattel eines Wissenden schwingen und sagen, ich weiß, wie das geht. Aber mich interessieren diese Themen, der subatomare Bereich oder die DNA, wie das aufgebaut ist. Diese kleinen Teilchen erzählen mir Geschichten. Das unglaublich habe ich mir überlegt, dass das die Zusammensetzung der Atome darüber bestimmt, ob wir ein Holztisch werden oder ein Mensch. Ne?
Da haben wir beide aber Glück gehabt.
Ne? Da haben wir großes Glück gehabt, ja. Der arme Holztisch hier. Ne? Du wirst auch noch ein Mensch, keine Sorge.
Im nächsten Leben, genau.
Genau, im nächsten Holzleben. Und tatsächlich ist das so, das sind unglaublich unerschöpfliche Themen. Und wenn man ins ganz Kleine geht, so wie früher ins ganz Große gegangen bin, ins Weltall, in den Makrokosmos, Mikrokosmos, das interessiert mich einfach brennend. Und wie gesagt, diese kleinen Teilchen erzählen mir Geschichten, so auch die DNA. Ich habe mal aus der Sicht der DNA das beschrieben. DNA ist ein Detektiv der Zeit, wie ich es ja im Vers auch singe.
Aber wir sind nicht nur durch Gene festgelegt, oder?
Das ist die Grundlage, die wir haben. Aber wir müssen aus unserem Leben natürlich selber was machen. Wir können nicht irgendwas auf die DNA schieben. Denn die DNA gibt uns die Grundvoraussetzungen für das Leben an sich. Und dann müssen wir es selber in die Hand nehmen.
Welche anderen Themen waren Ihnen noch wichtig für dieses neue Album?
Ich habe einen Titel, der heißt Ich bin die Zeit. Da habe ich mal die Position der Zeit eingenommen. Wie verschwenderisch wir doch mit mir als Zeit umgehen. Oder wenn Sie es so wollen, da habe ich George Orwell vor mir gehabt. Da geht es darum, dass es mir schon Sorgen macht, wenn ich an Google Glass denke, dass ich in keinem Restaurant mehr sitzen kann, also niemand mehr in einem Restaurant sitzen kann, ohne befürchten zu müssen, dass da eine klitzekleine Kamera hinterm Glas ist und genau beobachtet, was man gerade macht. Und das halte ich dann schon für eine bedenkliche Entwicklung. Aber ich habe da einen Song draus gemacht, wo ich dann sage, ich nehme dich auf meine Schultern und dann lachen wir sie aus. Das heißt, wir gehen spielerisch damit um, denn was wir fühlen, werden sie nie sehen. Das sind Themen, die mich interessieren. Oder So ist die Welt als Opener vom Album. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, dieses Album zu produzieren und zu betexten.
Das hört mir eben auch an. Was die Musik des Albums betrifft, was würden Sie sagen, wie hat sich Ihre Musik seit den 80er Jahren verändert?
Ich musste den Weg gehen, den viele Künstler meines Alters gehen müssen. Nämlich den Weg durch eine kreative Talsohle. Du hast ein absolutes Up-Kreativ. Du machst Alben, 120 Grad Fehler im System oder den Song The Different Story, wo du wirklich fliegst, ne? Aber wer fliegt, muss ja irgendwann mal wieder landen. Ne? Das hat jeder Künstler durch. Und dann wieder aufzustehen, das ist die große Kunst eigentlich. Es ist ohnehin schon schwierig, überhaupt erfolgreich zu sein. Noch schwieriger ist, erfolgreich zu bleiben und am Ball zu bleiben und seiner Musik treu zu bleiben. Ich habe mich auf der Strecke so ein bisschen verloren. Also ich gebe auch offen zu, ich habe nicht immer die besten Alben gemacht dazwischen. Aber ich habe in die Spur zurückgefunden, mich zurückgekämpft sozusagen. Ich vergleiche beim Fußballer. Ein Mittelstürmer schießt erstmal, wenn er jung ist, Tore, weil er nicht nachdenkt, dann fängt das Denken an, schießt keine Tore mehr und dann reift er erst. Und wenn er dann wieder Tore schießt, dann ist er ein Großer.
Also Sie meinen, vom Kern her ist es schon auch so das, was Sie in den 80er Jahren gemacht haben. Vielleicht mit anderen Themen besetzt.
Natürlich, man entwickelt sich weiter. Also sagen wir es anders. Mein erster Plattenboss hat mal zu mir gesagt, man ist nur einmal unschuldig im Leben. Also Sie werden nur einmal ein Album so produzieren, wie Sie das Album produziert haben. Wie gesagt, dann kommt der Nachdenkensprozess. Und jetzt sind wir wieder in einer wunderbaren Mischung. Weil die große Aufgabe für dieses Album war, Peter Schilling zu bleiben, aber nicht in der Vergangenheit verharren. Dass man mich erkennt und weiß, ah, das ist Peter Schilling und so klingt er heute. Und das hinzukriegen, das war die ganz große Aufgabe des Albums. Und wir haben es geschafft, es ist uns gelungen. Und ich bin da wirklich mega stolz drauf. Ob da jetzt ein Riesenhit drauf ist oder nicht, allein dieses Album in Händen zu halten, ist für mich eine ganz große Sache.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind nicht nur Songwriter und Sänger, Sie haben inzwischen auch mehrere Bücher geschrieben. Das letzte hieß Völlig losgelöst und war eine autobiografische Beschreibung Ihres eigenen Weges vom Burnout, den Sie hatten, zurück ins Leben. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
Es geht auch noch ein Stück weiter. Es geht bis in meine Kindheit zurück und beschreibt den Weg ins Burnout und beschreibt vor allem, und das ist das Allerwichtigste, auch den Weg wieder raus aus dem Burnout. Und es ist ein Stück weit, dass ich was geben möchte den Menschen, dass sie was mitnehmen für sich. Und es ist gleichzeitig für mich auch eine Verarbeitung des Geschehenen. Also das war schon für mich ein sehr wichtiges Buch. Und auf so eine klitzekleine Kurskorrektur wieder.
Ende der 80er Jahre, ja. Als Sie diese Diagnose Burnout bekamen, ja. Da war das ja fast unbekannt. Heute ist es ja fast schon eine Modediagnose. Und heute sagen ja viele Psychiater, das gibt's gar nicht, Burnout, das ist nur ein anderes Wort für Depression. Wie sehen Sie das?
Das ist mir ein bisschen zu einfach. Das ist, früher nannte man es Erschöpfungssyndrom. Also das typische Wort dafür, das es eigentlich am meisten trifft. Depression ist dann schon, wäre dann schon wieder eine Folge des Burnouts und nicht die Ursache. Wobei man auch da schon wieder vorsichtig sein muss, jedes Burnout hat seinen eigenen Fingerabdruck, seine eigene Geschichte, seinen eigenen Verlauf. Nur in der Auswirkung ist es eigentlich fast immer das Gleiche. Derjenige, der unter Burnout leidet, bricht unter irgendeiner Sollstelle seines Körpers zusammen. Der eine hat es, wie ich, habe plötzlich nie davor gehabt, einen Status Asthmaticus erlitten. Es ist ein ganz übler Zustand, der, wenn Sie Asthmatiker wären, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht war, und Sie kriegen keine Luft mehr, dann ist Status Asthmaticus der letzte Zustand. Jeder Arzt weiß das, wenn der Status hört, dann fliegt der. Ne? Weil da geht es wirklich um Sekunden.
Das war wirklich fast eine Nahtoderfahrung für Sie, die Sie da gemacht haben.
Es war eine Nahtoderfahrung. Also ich habe schon die Dinge erlebt, zum Beispiel kann ich mich genau erinnern, dass der Film begann rückwärts zu laufen. Und das Verrückte war, ich habe mich sogar wohlgefühlt. Ich fand es eigentlich spannend, da zu bleiben, wo ich gerade war. Ich fand es fast schade, als ich Stimmen wieder wahrgenommen habe und zurückkam. Klingt jetzt blöd, aber ist nun mal meine Erfahrung.
Das ist ja, viele erzählen das ja, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, dass es eigentlich ein Zustand war, in dem sie gerne geblieben wären.
Ja, es war unheimlich entspannt, unheimlich ruhig. Ich habe das alles noch irgendwie unterbewusst mitbekommen. Ich weiß noch nicht, was die nächste Stufe gewesen wäre. War ja eine Nahtoderfahrung, keine schlussendliche Todeserfahrung. Aber eine große, große Wende, nicht Wende, aber große, große Korrektur in meinem Leben. Das vergisst man natürlich nicht. Das prägt.
Aber vorher, vor diesem Status Asthmaticus, vor diesem ganz schlimmen Asthmaanfall, da ging es Ihnen schon zunehmend schlechter.
Ja, das merken Sie aber nicht, weil es ist ein schleichender Prozess. Sie schlafen schlechter, sie sind tagsüber müder. Ich habe das aufgrund meines Stresses, ich war ja weltweit unterwegs, nicht gemerkt. Ich war ja mehr irgendwie in 10.000, 14.000 Meter Höhe, 12.000 Meter Höhe als am Boden. Ne? Südostasien, Amerika, wenn Sie in New York leben und in New York erfolgreich sind, dann will die ganze Welt Sie. Das ist das Dach der Welt. Von dort aus ist die Ausstrahlung, Wirkung auf die Welt enorm. Und entsprechend viel sind Sie unterwegs. Jetzt muss man auch bedenken, ich hatte ja nicht das gewachsene Umfeld. Wenn ich jetzt an John Bon Jovi bin, der hat seine Familie, der wächst da sukzessive in diese Karriere rein und das ganze Management wächst weltweit mit. Ich war the young guy from Germany und ich hatte kein weltweites Management. Und so bin ich so richtig, ist das Stahl aufeinander geprasselt.
Also komplette und Überforderung.
Komplette Überforderung, kein Schutz durch Management. Ich musste viele Entscheidungen selber treffen, zu denen ich gar nicht in der Lage war, sie zu treffen. Ich hatte die Erfahrung gar nicht. Der Reisestress, der Druck der Plattenfirmen, ein immenser Druck, der da auf einem lastet. Und das schafft ein einzelner Mensch nicht.
Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie sich immer mehr zurückgezogen haben, also immer mehr Sozialkontakte gemieden haben, ja, immer erschöpfter wurden, immer mehr Gewicht verloren haben. Wie lange haben Sie es geschafft, das zu ignorieren?
2-3 Jahre, bewusst. Aber wie gesagt, auch davor ging das ja schon los. Ich weiß, dass mir 84 schon ein Arzt zu mehr Tempodrosselung geraten hat. Da habe ich dann gedacht, ja, lass dir mal quatschen. Ne? Ich habe gerade Terra Titanic rausgehabt, bin 0 auf 20 in die Charts gegangen, mich nicht interessiert. Ich habe mich so stark noch gefühlt, aber der hatte recht. Im Rückblick muss ich sagen, hätte ich auf den gehört, hätte ich mir viel ersparen können. Und dann ging es halt sukzessive gesundheitlich runter bis zum Punkt X. Und davor habe ich mich auch schon sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich hatte fast so eine Art Soziophobie entwickelt. Ich habe keinem mehr getraut. Und das so wurde mir dann als Arroganz auch ausgelegt. Ne? Dabei war ich gar nicht arrogant, ich war nur unglaublich unsicher. Und dann kam, was kommen musste.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schilling, sprechen wir mal darüber, wie es zu diesem Burnout, zu diesem kompletten Zusammenbruch auf der Höhe Ihres Erfolges kam. Sie sagen, Sie waren völlig erschöpft, Sie waren überfordert von dem, was Sie alles leisten mussten. Im Buch beschreiben Sie aber noch mal was anderes, nämlich, dass Sie überhaupt kein Selbstwertgefühl hatten. Das ist für Sie ein ganz zentraler Begriff im Buch, mit dem Sie sich intensiv auseinandergesetzt haben. Wenn Ihnen heute jemand gegenübersteht, erkennen Sie dann sofort, der hat ein gesundes Selbstwertgefühl oder brauchen auch Sie ein bisschen Zeit, um das zu erkennen?
Ich mache mir da erstmal keine Gedanken. Wenn ich Sie sehe, finde ich Sie erstmal sehr sympathisch. Danke. Und da mache ich mir keine Gedanken darüber, ob Sie Selbstwert haben oder nicht. Sie haben offensichtlich ein sehr gesundes Selbstwertgefühl. Man merkt das immer dann, wenn jemand kein gesundes Selbstwertgefühl hat, der reagiert immer sehr unsicher. Das kenne ich von mir. Ne? Das ist ja entweder besonders aggressiv oder besonders misstrauisch oder besonders halt nicht in seiner Mitte ruhend. Ne? Bei jeder Kleinigkeit ausflippend. Da bin ich mittlerweile entspannter geworden, weil ich mir nicht mehr sage, das empfinde ich als Angriff auf mich, sondern ich sage mir dann halt, gut, Junge oder Mädchen mal Zeit, ein bisschen übers Leben nachzudenken. Also man wird gelassener, wenn man dann eine Gesprächstherapie wie ich hinter sich hat, über Jahre, über 7, 8 Jahre, dann erkennt man auch viel sich selbst. Man erkennt viele Reaktionen an sich selbst, kann sie auf andere Leute transportieren. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Aber man muss sich auch wirklich intensiv damit auseinandersetzen.
Das ist harte Arbeit.
Sehr harte Arbeit, ja.
Jetzt, wenn man in die 80er Jahre zurückschaut, Sie waren einer der erfolgreichsten Künstler. Sie haben mit Major Tom einen absoluten Welthit gelandet. Ja, Sie hatten Erfolge wie Terra Titanic oder Die Wüste lebt, haben eine gigantische Menge an Platten verkauft, waren reich, die Frauen lagen Ihnen zu Füßen. Absolut. Eigentlich hätten Sie doch ganze Zeit denken müssen.
War ein Spaß.
Eigentlich hätten Sie doch die ganze Zeit denken müssen, wow, bin ich ein toller Hecht?
Genau. Und jetzt setzt das ganz Merkwürdiges ein. Mit dem rechnet man ja nicht. Man führt ja bis dahin ein, ich sag mal, recht unbescholtenes, unbekanntes Leben. Und da baut man sich so seine Burg auf, ne? So bis 1981, 82. Ich hatte so meine Freunde, die kannten mich zwar gut, aber auch keinen so richtig an mich rangelassen. Aber es hat irgendwie gut funktioniert. Dann kommt plötzlich der Erfolg. Und da funktioniert das überhaupt nicht mehr. Da kommen völlig neue Dynamiken. Ich erinnere mich an ein Konzert in der Eissporthalle in Altötting. Ich weiß noch ganz genau. Da bin ich hinter der Bühne gestanden. Davor waren 2.000, 3.000 Leute. War voll der Laden. Und ich stand hinter der Bühne und dachte mir, was machen die da eigentlich? Warum brüllen die nach mir? Warum zahlen die für mich Eintritt? Das bin ich doch gar nicht wert. Die dachten, der steht dahinter, ist hinter der Bühne. Und nach dem Konzert Frauen und hier und da geht's ab. Das Gegenteil war der Fall. Also ich war so unsicher, ich war so in mir drin verunsichert. Das heißt, ich musste dann in meiner Therapie lange den Weg zurückgehen vor den Erfolg noch. Lange zurückdenken, wo kam das alles her? Und da habe ich mit meinem Therapeuten gemeinsam festgestellt, dass ich natürlich, gut, ich wusste das natürlich, dass ich keine sehr gute Kindheit hatte. Nur was da alles mir genommen wurde, das wurde mir erst im Laufe der Therapie klar. Also man musste an Schmerzpunkte gehen, die tun richtig weh. Ich habe volles Verständnis für Menschen, die das nicht hinkriegen. Aber ich kann nur jedem raten, es trotzdem zu tun.
Wie lange haben Sie denn gebraucht nach Ihrem Zusammenbruch, bis Sie wieder ein positives Lebensgefühl hatten, bis Sie sagen konnten, ja, ich freue mich auf den neuen Tag?
Wollen Sie die Zahl wirklich hören?
Ja.
14 Jahre. Ich musste zuerst mal mir überhaupt bewusst werden, warum bin ich da reingerutscht? Was war Erschöpfungssyndrom, Burnout, was ist das alles? Ne? Wo komme ich her? Was bin ich? Wer bin ich? Ich musste erst mal aufschreiben. Ich habe ein T-Konto gemacht, weiß noch ganz genau, da habe ich aufgeschrieben. Was habe ich alles falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht? Die Seite, wo ich alles richtig gemacht habe, war relativ klein. Die Seite, wo ich alles falsch gemacht habe, war relativ groß. Dann beginnt die Analyse. Dann merken Sie irgendwann, ich komme alleine nicht mehr weiter. Dann müssen Sie erstmal den Mut haben, zu einem Therapeuten zu gehen, den Schritt zu gehen. Dann müssen Sie den richtigen Therapeuten finden. Und dann fing die Reise eigentlich erst richtig an. Also ich habe eine LKW-Ladung Tempotaschentücher verheult. Und dann ging es an die Schmerzpunkte. Dann wurde genau analysiert, woher das kam. Und dann kam es an einen Punkt, da hatte ich einen unglaublichen Traum. Ich kann den Traum nicht erzählen, weil er ist zu persönlich. Aber es war der wichtigste Traum meines Lebens. Und da ging die Therapie richtig auf. Der Traum hatte mit meiner Mutter zu tun. Und ich habe dann sofort am anderen Tag meinen Therapeuten angerufen, den Martin angerufen und gesagt, ich habe diesen und diesen und diesen Traum gehabt. Und hat er gesagt, jetzt hast du es. Das war der Auflösungstraum. Und dann bin ich langsam ins Leben zurückgekommen. Und der Selbstwert kam dann langsam überhaupt erstmal in mein Leben zurück. Es war für mich ein völlig neues Lebensgefühl, zu sagen, was der jetzt sagt, ist mir egal. Denn ich bin es mir wert, so zu sein, wie ich bin.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schilling, Sie sind 1956 in Stuttgart geboren und wenn man sich Ihre Kindheit anschaut, dann kann man sehr wohl nachvollziehen, dass es Ihnen schwer fiel, Selbstwertgefühl aufzubauen. Ihren Vater haben Sie nie kennengelernt, Ihre Mutter hat Sie nach der Geburt erstmal ins Heim gegeben. Haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit im Heim?
Ja, ich habe da Erinnerungen, aber keine sehr guten, logischerweise. Ne? Ich kann mich erinnern, es müssen wohl Kartoffelpuffer gewesen sein, da wurde es mal schlecht. Dann der Linoleumgeruch. Dann hat mich irgendwann mal eine Kinderschwester unter der Dusche festgehalten, dass ich kaum noch Luft gekriegt habe. Und das sind so die Erinnerungen. Und dann weiß ich noch, wie ich wegkam, weil meine Großmutter mich da rausgeholt hat.
Da waren Sie 3, glaube ich. Ne?
3.
Da wurden Sie aus dem Heim geholt. Genau. Und Sie haben dann bei Ihrer Mutter wieder gelebt. Wie sah Ihr Leben dann aus, als Sie auch draußen waren aus dem Heim?
Ja, ich habe dann mit der Großmutter und der Mutter zusammen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Ne? Und das war natürlich sehr beengter Raum, 3 Generationen, das ganze Nachkriegsgeneration, das darf man auch nicht vergessen. Und mein Vater kommt aus Persien. Ich habe natürlich auch ein entsprechend leicht ausländisches, damals betrachtet, Aussehen. Und das war nicht so einfach, wenn man weiß, aus welcher Zeit die Menschen kamen. Und, so war es eine sehr sozial, sehr, sehr schwierige Zeit, muss man wirklich sagen. Also mir ist auch in dieser Zeit sehr viel Gewalt widerfahren. Und
also Ihre Mutter war gewalttätig, ne?
Ja, sie war gewalttätig, aber ich muss das immer aus der heutigen Sicht sagen. Ich sage das nicht vorwurfsvoll. Ich sage das als ein Tatbestand, das ist nun mal passiert. Aber ich mache deswegen keine Vorwürfe mehr, weil man muss wirklich sehen, woher sie kam. Übrigens auch ein Ergebnis der Therapie ist der Punkt des Verzeihens. Weil sie beginnen zu verstehen, warum hat sie das gemacht. Sie ist ja nicht so auf die Welt gekommen, sondern sie ist vom Leben so gemacht worden. Und sie war offensichtlich zu schwach, sich dagegen zu stemmen. Und das ist kein Vorwurf, das ist so. Nicht jeder Mensch hat diese Stärke, ne? Und sie hat sich dann halt in das Selbstmitleid der Gewalt und des Alkohols begeben.
Aber als Kind, als kleiner Junge, haben Sie das natürlich so differenziert wie heute nicht sehen können, sondern Sie haben einfach erlebt, meine Mutter prügelt mich und sie sagt nicht, dass sie mich lieb hat, sondern sie signalisiert Gegenteil. Ablehnung und haben sich dementsprechend ungewollt gefühlt. Haben Sie mal versucht zu fliehen aus diesem Kreislauf der Gewalt zu Hause?
Das hätte ich mich gar nicht getraut. Ich war so verängstigt. Es gab einmal einen Punkt, wir hatten so eine Küche, die war immer unbeheizt. Und meine Mutter hat mich oftmals die Hausaufgaben doppelt machen lassen. Das heißt, sie kam nach Hause, hat das Hausaufgabenheft zerrissen und gesagt, sie ist in die Küche, mach deine Hausaufgaben nochmal. Das saß ich dann in der kalten Küche, die war wirklich kalt. Ne? Und da war so ein Fenster drin, so, wo man nicht genau sehen konnte, wer dahinter war und so. Ne? Und einmal bin ich aufgestanden und habe gesagt, wenn ich erwachsen bin, dann weiß ich nicht, was ich tue. Also ich hatte so viel Wut in mir, ne, in dem Moment. Daran kann ich mich gut erinnern. Aber das wurde dann gleich wieder niedergeprügelt. Und ich bin von Haus aus Gott sei Dank ein sehr, sehr gewaltfreier Mensch. Also meine Gewaltschwelle, jeder Mensch hat eine Gewaltschwelle, aber meine ist wirklich sehr, sehr hoch. Da muss wirklich viel passieren. Ich habe mein ganzes Leben noch nie geprügelt. Ich bin auch im Kindesalter jeder Rauferei aus dem Weg gegangen. Jeder. Ich hab's,
ja. Das ist ja eigentlich erstaunlich, ne? Weil man ja oft sagt, wer als Kind Gewalt erfährt, gibt die später weiter.
Ja, ich habe natürlich dann später schon meine psychischen Spitzen gesetzt. Also ich wusste dann sehr wohl, wie ich Menschen verletzen kann. Und das habe ich dann in der Pubertät auch gemacht. Aber physische Gewalt habe ich nie angewandt und das mit der psychischen Attacken gegenüber anderen habe ich auch sehr schnell wieder sein lassen, weil ich gemerkt habe, du bist relativ schnell einsam. Das macht keinen Sinn. Also habe ich das mit mir selber ausgemacht. Ich hatte natürlich das große Glück, ich konnte Fußball spielen, konnte Musik machen. Ich war so eine Art in der Schule anerkannter Außenseiter. Sie brauchten mich auf dem Platz, deshalb mussten sie nett zu mir sein. Und das ein oder andere Mädel fand mich auch ganz schnuckelig. Und insoweit hatte ich da immer so eine kleine Lobby, die mir immer gut getan hat. Und ja, ich bin trotz allem, so verrückt es klingt, ein Glückskind.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schilling, wir hatten gerade über Ihre schwierige Kindheit gesprochen. Zum kompletten Fiasko kam es dann, als Sie 12 Jahre alt waren. Da hat Ihre Mutter vor Ihren Augen einen Selbstmordversuch gemacht und Tabletten geschluckt. War Ihnen klar als Kind, was da vorgeht?
Das hat sich lange angedeutet, lange meint ein paar Tage. Sie war tagelang hochdepressiv, stand nur am Fenster und hat eine Atmosphäre verstreut. Das war für ein Kind ganz, ganz schlimm. Ich erinnere mich an die Tage davor, das war so übel, wie sie immer da stand und kein Wort geredet hat. Ich habe sie gefragt, sag doch, ist was? Kein Wort, nur aus dem Fenster geguckt. Dann war Ostersamstag, morgen. Ich habe schon gemerkt, bevor sie kam, da stimmt was nicht. Dann kam sie ins Wohnzimmer rein und wankte so und hatte schon die Augen fast zu und brach im Türstock zusammen und lag dann quer zur Tür. Ich muss wohl geschrien haben wie im Spieß. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich getan habe. Sie hat geschrien und ich habe mich nicht getraut, über sie drüber zu springen. Ich musste über sie drüber springen. Das ist brutal.
Um die Tür zu öffnen?
Nein, die Tür war Gott sei Dank offen. Aber ich musste, es gab keinen anderen Ausgang außer diese eine Tür. Ne? Und ich musste über sie drüber springen. Dann sprang ich sie drüber, dann kamen schon die Nachbarn und hatten wohl auch gleich einen Krankenwagen bestellt. Dann hat mich ein anderer Nachbar wohl gleich mitgenommen, raus aus der Szene. Und da ist es wieder, wenn ich sage, ich bin ein Glückskind. Und dieser Nachbar, ein wunderbarer Mann, ich würde gern wissen, wo er heute wohnt, hat mich dann gleich mit seiner Familie mitgenommen zum Tegernsee.
In Urlaub?
In Urlaub, in Osturlaub. Das war mein größtes Glück, dass ich raus war. Und dann hatte ich sofort positive Erlebnisse. Nur es war der Bruch mit meiner Mutter. Als ich dann zurückkam, und meine Großmutter war ja auch nicht da, die war auch im Urlaub, Die kam dann und sagte, jetzt müssen wir aber zu meiner Mutter gehen. Und da sage ich, ich habe keine Lust.
Ihre Großmutter, ja, ja. Die hatte nach dem Selbstmordversuch ihrer Mutter das alleinige Sorgerecht für sie. Mhm. Hat die auch unterstützt, dass sie Musik gemacht
hat? Ja, so jetzt kommen wir zu den positiven Dingen des Lebens. Also im Moment klingt das ja alles sehr, sehr depressiv, was es zu der Zeit auch wirklich war. Aber wie gesagt, wir wollen ja die Glücksmomente auch mal hervorheben. Und da gab es wirklich genug in meinem Leben. Und meine Oma, ich habe ihr mal gesagt, da war ich 14, da habe ich sie gesagt, weißt du, Oma, was? Da sagt sie, was? Sag ich, ich schreibe eine Nummer 1. Und er sagt meine Oma nicht, du spinnst und so, sondern sagt, ich muss jetzt auf Schwäbisch sagen, aber erst machst du Lehre. Danach darfst du eine Nummer 1 schreiben. Ne? Und das hat mich sehr bekräftigt, weil sie hat nicht gesagt, du spinnst, sondern sie hat es mir per se zugetraut. Und das fand ich ganz toll von ihr. Und das waren so wichtige, unterstützende Elemente, die sie mir gegeben hat. Sie hat auch nicht alles richtig gemacht, aber wer macht das schon? Aber sie war, Resilienzforschung sagt das ja, die eine Bezugsperson im Leben, die man braucht.
Die für sie wichtig war und die sich dann auch mit ihnen gefreut hat, als sie groß rauskam später.
Sie konnte sich nicht richtig freuen, weil sie hat das nicht verstanden. Sie müssen sehen, sie war 83. Sie ist 1900 geboren. Als sie geboren war, wurde noch der Strom rationiert. Und jetzt ist ihr Enkel ein Popstar. Da standen die Leute unten massenweise und jetzt hat die Leute einzeln in die Wohnung gelassen. Das ist schon wieder goldig, aber natürlich nicht lustig, weil es gibt schon auch Fans, die da nicht so koscher sind. Ne? Natürlich hat sie sich wahnsinnig gefreut. Und
aber konnte das Ausmaß dessen, was da passiert ist, eben nicht begreifen.
Sie war ja selber ein Star in der Nachbarschaft plötzlich. Ne? Und damit ist sie auch nicht klargekommen.
Sie haben aber auf sie gehört und eine Lehre gemacht als Reisebürokaufmann. Ja. Wie schnell war Ihnen klar, das ist nicht mein Ding?
Waren es 5 Minuten oder waren es 10 Minuten? Ich weiß nicht. Also um das Ganze kurz zu machen, die letzten Worte meines Chefs waren, gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie.
Das haben Sie dann auch getan.
Das habe ich dann mit Freude getan, muss aber eine Lanze für meinen Chef brechen. Er hätte mich locker durchfallen lassen können, weil ich war echt ein lausiger Reisebürokaufmann. Und es kam immer von der Bahn, gab es immer so Retouren von falsch ausgestellten Fahrscheinen. Raten Sie mal, die meisten hier, so ein Stapel kam von mir. Die hatten mehr mit meinen Fehlern zu tun, als dass ich der Firma was gebracht hätte. Er hat mich trotzdem bestehen lassen mit 4,0. Und dann kam jener legendäre Satz, fairerweise dazu sagen, er hat mir auch als mit einer der Ersten zum Erfolg gratuliert und sagte, Sie können was, Sie waren nur am falschen Platz. Sag ich Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute,
es lagen ja ein paar Jahre zwischen Ihrer Zeit als Reiseverkehrskaufmann und dem Erfolg mit Major Tom. Von was haben Sie, Herr Schilling, in der Zwischenzeit gelebt?
Da kam die Bundeswehr, ne? Und das war für mich eine, auch hier wieder antizyklisch, es war eine meiner schönsten Zeiten. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt bei der Bundeswehr und ich habe der Bundeswehr viel zu verdanken. Es war für mich so ein klitzekleiner Vaterersatz. Ich musste zum allerersten Mal mich unter gleichaltrigen Jungs durchsetzen. Und das war eine wilde, tolle Zeit, die mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Und dann habe ich mir schon während der Bundeswehrzeit überlegt, du hast so viele Demos schon verschickt und so viele Tapes und sind immer alle zurückgekommen. Weißt du was? Jetzt hüllst du das System von innen aus. Jetzt verdienst du dein Geld bei einer Plattenfirma. Jetzt gehst du dahin, wo es weh tut. Ne? Dann habe ich mich bei Warner beworben und die haben mich auch genommen als Tourneebegleiter. Und da bin ich immer auf Tournee gegangen. Damals war ja Jürgen Drews ein Popstar. Ne? Den habe ich damals kennengelernt. Dann habe ich ein bisschen mit den Eagles so am Rande zu tun gehabt, mit Fleetwood Mac. Eine kleine Geschichte später noch, den Namen Fleetwood Mac, bitte merken. Und bin da ein bisschen im Dunstkreis von denen gewesen, konnte viel lernen und habe natürlich viele Kontakte geknüpft. Ne? Und einer der Kontakte war Peer Musikverlag in Hamburg. Und nachdem ich ja bei Warner war, habe ich einen persönlichen Kontakt zu denen gehabt. Also ich schicke euch mal ein Tape. Ich habe ein Tape geschickt, haben wir so einen kleinen Vertrag zurückgeschickt, so ungefähr. Ne? Und dann habe ich mich entschlossen, eben 79, nachdem das Angebot kam, in Indien zu wechseln, zu sagen, ich gehe jetzt den Weg des Künstlers. Und so habe ich dann in der Zeit von dem Vertrag, da konnte ich auch nicht gleich davon leben, habe mich durchgeschlagen mit Gelegenheitsjobs. Also ich habe bei Mercedes, bei BMW Gebrauchtwagen gereinigt, zu Kunden gefahren, habe mit der Gitarre bin ich durch die Läden gezogen, habe immer da mal ein paar Mark verdient. Dann habe ich einen Manager kennengelernt, der mich ein bisschen verbucht hat bundesweit. Da habe ich dann so Diskothekenauftritte gemacht, so mit der Gitarre, so Country Roads, das ganzen John Denver-Klassiker, Donovan war ja damals noch eine andere Zeit. Und habe parallel mich als Songschreiber immer weiterentwickelt, gearbeitet, habe schlechte Songs geschrieben. Und dann wurden die Songs immer besser, das hat mein Verlag auch gesagt. Und dann kam jener legendäre Abend, 2. Dezember 1981, habe ich mit meinem damaligen Gitarristen, dem Armin, zusammen den Titel »Dann drückt der Schein« geschrieben. Und da wussten wir, wir haben eine Tür aufgemacht. Das hat der Verlag auch so gesehen. Und dann kam ein Titel nach dem anderen. Album war fertig, zwei Titel haben noch gefehlt. Und das war dann Major Tom und die Wüste lebt.
Dann kam der große Durchbruch, was ja viele gar nicht wissen. Sie waren damals nicht nur in Deutschland ein Star, sondern sie waren vor allen Dingen in den USA ein Riesenstar. Major Tom war in den USA ein gigantischer Hit. Wie lange haben Sie in den USA damals gelebt?
Ich habe in New York gelebt. Zusammengerechnet 2 Jahre mit Unterbrechung. Gab einmal einen Anruf von Dieter Thomas Heck. Wenn der Schilling nicht aus New York zurückkommt, dann hat er bei mir nichts mehr verloren. Ne? Also Schilling zurück und musste dann hier. Ne? War gerade von American Bandstand gekommen. Ne? Vor mir Freddie Mercury, nach mir weiß Gott wer. Aber die Hitparade rief und ich bin ein treues Kerlchen, sehr bodenständig. Und wenn damals Heck gerufen hat, ist man natürlich auch gekommen. Ich bin dann gekommen, das war auch richtig so, dass ich das gemacht habe. Und so bin ich zwischen den Welten hin und her gechattet. Und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu dem Fleetwood Mac-Erlebnis, das ich hatte. Sie müssen sich vorstellen, 79, 80, 81 waren Fleetwood Mac Superstars. Mein Betreuer in Amerika war Roy Thomas Baker, der Produzent von Queen und auch gut befreundet mit Rod Stewart, mit Elton John und unter anderem mit Fleetwood Mac. Und Lindsey Buckingham, der Gitarrist von Fleetwood Mac und Songschreiber, wollte mich unbedingt kennenlernen. Wissen Sie, was das für ein Quantensprung ist für so einen kleinen Schwaben aus Stuttgart-West, der irgendwie 1979 noch von 1200 Mark oder 800 Mark gelebt hat und ein paar Jahre später will nicht er Lindsey Buckingham kennenlernen, der will mich kennenlernen. Plötzlich saß ich in seiner Garage und habe mit ihm Musik gemacht. Ich habe geglaubt, hau mir einer runter, ich glaube das gerade gar nicht. Und jetzt greift das Thema Selbstwert wieder. Ich bin fast wieder geflohen, der hat es nicht verstanden, weil das war ich mir nicht wert. Ich habe das nicht verstanden.
Freddie Mercury hat Sie auch persönlich begrüßt in den USA und hat gesagt, ich kenne Sie.
Es war bei der Premiere zu I Wanna Break Free, wurde ich eingeladen und dann wurde ich von Roy, der ja mit Freddie befreundet war, vorgestellt und sagte, this is Freddie Mercury, hello, and this is Peter Schilling, I know. Ne? Und buh, Champions League, sage ich dann nur. Ne? Aber Karl-Mait Robbe, es war ein bisschen zu viel für mich. Von meinem Selbstwertgefühl hat das gar nicht in den Kanal reingepasst. Also der Weg daraus war fixiert.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind seit 2011 Botschafter des Deutschen Kinderschutzbundes. Ja. Als es an Sie herangetragen wurde, war Ihnen gleich klar, das mache ich?
Ja, 100%. Ich war sowieso am Überlegen, ich möchte mich gerne engagieren für irgendetwas. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man sehr, sehr große Demut davor hat, was einem das Leben alles gegeben hat. Und es wird Zeit, was zurückzugeben. Und das war der richtige Zeitpunkt. Dann habe ich sofort gesagt, das mache ich.
Und aufgrund Ihrer eigenen Kindheit können Sie sich auch bei vielen Themen einfühlen, denke ich.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Ich möchte nichts machen. Also Tierschutz ist wichtig, aber hätte ich jetzt nicht den Bezug dazu wie zu Kinderschutz. Und das sehe ich als meine Aufgabe. Der Deutsche Kinderschutzbund ist sehr, sehr stark in der gesetzgeberischen Ebene tätig. Weniger in der Selbstpromotion. Und ich möchte den Verband einfach ein bisschen bekannter machen, dass es ihn gibt, dass man sich in Notsituationen an den Deutschen Kinderschutzbund wenden kann. Es gibt fast überall Ortsverbände vom Deutschen Kinderschutzbund. Und wenn man etwas hört, dass ein Kind in Not ist oder Eltern auch überfordert sind, die sich überfordert fühlen, dann bitte geht dorthin. Es ist alles anonym. Es wird anonym geholfen, es gibt keinerlei Verfolgung, es werden keinerlei Schuldsprüche getroffen oder sonst was. Dort ist der richtige Platz, sich mal so richtig, entschuldige, ich muss kurz oder näher sein, sich mal auszukotzen. Ne? Mal zu sagen, so sieht es in meinem Leben aus, ich bin überfordert mit der Erziehung meines Kindes, bitte helft mir. Ne? Und das ist ein ehrenwerter Schritt, vor dem man dort sehr großen Respekt hat. Also das ist meine Botschaft, die ich einfach als Botschafter des Deutschen Kinderschutzbundes Weitergebung plus Benefizkonzerte, die ich auch schon für den Kinderschutzbund gemacht habe.
Also man merkt schon, wenn Sie davon erzählen, dass das was ist, was Ihnen absolut wichtig ist.
Ja.
Ein anderes wichtiges Standbein für Sie ist natürlich Ihr Privatleben heute.
Ja.
Auch da sind Sie durch eine Krise gegangen, haben den Mut gefunden, sich scheiden zu lassen, leben heute wieder in einer Beziehung. Wie anders ist denn heute die Beziehung im Vergleich zu den Beziehungen, die Sie früher geführt haben?
Also einer wie ich mit der Geschichte gilt erstmal als beziehungsunfähig. Ne? Was auch zweifelsfrei ein Stück weit der Fall war. Die Scheidung von meiner ersten Frau, auch da ganz klar, da gibt es keine Schuldigen, sondern da gibt es nur zwei, die Fehler gemacht haben. Zum Glück, meine heutige Frau habe ich zu der Zeit schon gekannt. Sie hat mich mehr oder weniger durch die Scheidung begleitet und mich dann auch von der Seite kennengelernt. Und das wuchs immer mehr zusammen, immer weiter. Und es war zum Glück keine große Verliebtheit, weil Ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich verliebt war, das ist eine Vollkatastrophe. Und so bin ich heute natürlich in einer sehr, sehr reifen, ausgeglichenen, zeitweilig auch sehr anstrengenden Ehe, weil wenn es interessant wird, wird es auch anstrengend. Das ist normal. Man bekommt nichts geschenkt, auch da nicht. Aber wir haben halt so große Übereinstimmung. Wir kennen uns jetzt über 12 Jahre. Sie ist psychologisch auch sehr gebildet. Ist überhaupt eine sehr gebildete Frau. Und ich finde gebildete, intelligente Frauen unglaublich sexy.
Oh, das ist doch ein tolles Wort. Dritter wichtiger Bestandteil Ihres Lebens ist natürlich nach wie vor die Musik.
Oh ja.
Nach Major Tom standen Sie natürlich unter immensen Druck, weitere Hits folgen zu lassen. Mhm. Wie ist es für Sie, wenn Sie jetzt ein neues Album rausbringen wie DNA? Schauen Sie da, wie lande ich meine Hits?
Das ist wie beim Schreiner. Ne? Der macht sein Meisterwerk, einen wunderbaren Schrank, ne? Und dann ist er Schreiner. Ich habe das Meisterwerk abgeliefert. Ich kann heute ohne Druck arbeiten, sowohl wirtschaftlich als auch vom Leistungsdruck her, was den Druck auf mich persönlich nicht mindert übrigens. Ne? Also ich habe schon den Ehrgeiz, das Beste aus mir rauszuholen, was geht. Und da gehen viele, viele Nächte drauf, wo man also mal 48 Stunden auch überhaupt nicht schläft. Ne? Der Druck ist schon enorm, aber ich lasse ihn nicht mehr so sehr an mich ran. Wenn ich mal sage, jetzt hast du über 6 Millionen Tonträger verkauft, man soll nie zufrieden sein. Aber man soll die Kirche im Dorf lassen. Und jetzt ist mein Anspruch, die bestmögliche Musik zu machen, wie ich sie persönlich empfinde. Ich lasse mich von keiner Plattenfirma verbiegen. Ich war immer am besten, wenn ich das gemacht habe, was ich aus mir heraus fühle. Das war immer die beste Musik und es war übrigens auch immer die erfolgreichste.
Was machen Sie denn heute, wenn Sie mal einen Tag haben, wo Sie merken, heute bin ich nicht so gut drauf? Haben Sie da irgendeine Strategie?
Unterm Strich sage ich mir dann, du hast ein tolles Haus, du führst eine tolle Ehe, du hast ein tolles Leben. Bitte etwas mehr Demut, Herr Schilling.
Herr Schilling, ich habe noch eine andere Strategie. Ich greife mal kurz unter den Tisch.
Ui.
Ich habe nämlich noch ein kleines Geschenk, dass Sie Zeit für Leute hatten. Diesen Lebensfreude-Kalender 2015. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken und man kriegt, wenn man die Bilder sieht, gleich wieder gute Laune.
Sie lachen so dabei. Ja, ja klar, Sie haben gute Laune.
Ich hatte
Laune.
Auch meinen Spaß, ich habe es mir schon angeguckt, genau.
Ach, das ist ja süß.
Viel Spaß damit. Danke, dass Sie da waren.
Recht herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Ihnen alles Gute.
Dankeschön.